Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Gleich erfahren wir, an wen in diesem Jahr der renommierte Preis der Ernst von Siemens Musikstiftung geht. Dann positioniert sich unsere Filmkritikerin zur kontroversen Debatte um den Film Die Stimme von Hind Rajab. Es geht um die wahre Geschichte eines 5-jährigen Mädchens, das bei den israelischen Einsätzen im Gazastreifen getötet worden ist. Morgen kommt der Film in die Kinos. Und wir fragen, was so spannend ist am Nachlass des Dichters Rolf-Dieter Brinkmann, dass das Deutsche Literaturarchiv in Marbach 30 Jahre lang darum geworben hat. Der Preis der Ernst von Siemens Musikstiftung ist einer der renommiertesten Musikpreise weltweit, wird seit 1974 verliehen, ist gut dotiert mit 250.000 Euro. Okay, es gibt weit höher dotierte, aber er macht schon was her, wird verliehen im Mai, aber kurz vor Ablauf der morgigen Sperrfrist dürfen wir im Deutschlandfunk Kultur schon verkünden, dass der Katalane Jordi Savall in diesem Jahr den Preis der Ernst von Siemens Musikstiftung bekommt. Musikforscher, Dirigent und Gambenvirtuose. Der katalanische Gampenvirtuose Jordi Savall bekommt also den Preis der Ernst von Siemens Musikstiftung. Im Studio ist Rainer Pöllmann aus unserer Musikredaktion. Hallo, guten
Hallo.
Abend. Ist eine gute Wahl, eine überraschende Wahl?
Beides. Es ist eine gute Wahl, weil Jordi Savall wirklich ein Leben für die Musik und durch die Musik gelebt hat und immer noch lebt. Er ist wirklich ein herausragender Virtuose seines Instruments, der Gambe und der Musik, nämlich der Musik der Renaissance und noch ein bisschen weiter zurückliegend. Und als Lifetime Award ist der Ernst von Siemens Musikpreis für ihn wirklich hochverdient. Und er ist aber eben auch überraschend, nicht unbedingt die Person selbst, aber das Spektrum, für das er steht. Alte Musik war die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht unbedingt im Fokus der Siemens Musikstiftung. Nicolas Hanon-Kuhr hat vor vielen, vielen Jahren mal den Preis bekommen, aber ansonsten geht der Preis eher in Richtung zeitgenössischer Musik. Das ist er auch weiterhin, was die Förderpreise und die Ensemblepreise angeht und die Förderungen, die Projektförderungen. Aber dieser Hauptpreis, dass der eben jetzt tatsächlich mal aus dem Schema ausbricht und einen hochverdienten Musiker auszeichnet, der bisher nicht so zum Beuteschema der Stiftung gehört hat. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
Also der Gampenspieler schlechthin, schon über Jahrzehnte. Schauen wir noch genauer hin, für welche Musik er sich besonders stark macht.
Ja, das ist naturgemäß bei diesem Instrument die Musik der Renaissance oder eben noch früher des Mittelalters, des späten Mittelalters. Nicht Bach oder Händel, sondern tatsächlich Musikepochen, die uns inzwischen sehr, sehr fern liegen, die wenig ökonomisch, kommerziell interessant sind, in die er sich aber richtig vergraben hat, die früher wenig erforscht waren. Und hier kommt eben dann auch der Forscher Jordi Savall ins Spiel. Er hat Handschriften erforscht, er ist in Archive gegangen, Dokumente, das historische Umfeld erforscht. Also er hat sich da wirklich verdient gemacht. Aber, und das ist sozusagen die andere Seite des Jordi Savall, ist kein Mensch der Vergangenheit, sondern er lebt schon in der Gegenwart. Und das zeigt sich an zwei Projekten aus jüngerer Zeit. Er hat Jugendarbeit initiiert, eine Akademie für junge Orchestermusiker und Chorsängerinnen mit Kursen auf höchstem künstlerischen Niveau. Und vor allem, er hat 2018 neben seinem eigentlichen Ensemble Hesperion 21, ein Ensemble für alte Musik, hat er ein Ensemble Orpheus 21 gegründet. Und das ist für geflüchtete MusikerInnen aus Nordafrika und dem arabischen Raum. Und da kommt dann eben Forschung für Alte für die Vergangenheit und das gesellschaftliche Engagement heute zusammen. Er forscht zur Musik auf den Routen der Sklaverei. Er gibt Geflüchteten die Möglichkeit zu musizieren. Beides gehört eben zu dieser Persönlichkeit von Jordi Savall. Und das hat er auch in einem Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.
Wir leben in einer Welt, die nur gespannt, nur variieren sind zwischen Orient und Occident. Und die Musik bleibt noch die letzte Brücke. Die können wir noch dialogieren mit diesen Kulturen. Und ich denke, es ist wichtig heute auch, dass wir behalten diesen Dialog. Ist wichtiger als niemals, weil wir müssen im Frieden leben. Und wenn wir Musik zusammen machen, das ist viel besser für diese Friede zu behalten.
Jordi Savall, das ganze Gespräch morgen im Deutschlandfunk Kultur in unserer Sendung Tonart, kurz nach 11 am Vormittag und in der DLF-App. Rainer Pöllmann, wie wirkt Jordi Savall ansonsten in die Musikwelt hinein?
Also den Musikforscher haben wir schon angesprochen, den Initiator von gesellschaftswirksamen Projekten haben wir schon angesprochen, aber er ist vor allem auch ein wirklich genialer Medienbewirtschafter. Irgendwann hat er angefangen, sein eigenes Label zu gründen, weil die Musik, für die er gebrannt hat, die er unbedingt veröffentlichen wollte, dann eben so massentauglich nicht war für die großen Major-Labels. Und er hat mit seinem eigenen Label hunderte von Aufnahmen veröffentlicht im Laufe der Jahre. Das ist schon ein großes Zeichen von auch ökonomischer Unabhängigkeit. Mit seinem Ensemble Hesperion 20, beziehungsweise dann im 21. Jahrhundert Hesperion 21, hat er sich ganz besonders um die alte Musik aus Spanien und Portugal gekümmert. Auch das eine Musik, die vor ihm, neben ihm gar nicht so sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Und in letzter Zeit ist er dann auch sehr viel stärker noch als Dirigent tätig geworden. Vor kurzem erst hat er eine Einladung zu den Berliner Philharmonikern bekommen. Das ist für die allermeisten Dirigenten natürlich schon wirklich der ultimative Ritterschlag.
Der Hauptpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung ist nicht der einzige. Was gibt's denn da noch an Ausschüttungen?
Neben dem Hauptpreis werden auch drei Komponistenpreise verliehen, Förderpreise für junge Komponistinnen und Komponisten und neuerdings auch zwei Ensemblepreise. Auch das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil Ensembles die eigentlichen Träger des nun wieder zeitgenössischen Musiklebens sind. Und die über den Komponistinnen und Komponisten zu vergessen, wäre wirklich fatal. Der eigentliche Wert der Ernst von Siemens Musikstiftung liegt aber jenseits dieser Preise. Der liegt in der ganz normalen, in Anführungszeichen, Förderung von Projekten, von Kompositionsaufträgen, von Musiktheaterprojekten oder Konzertprojekten. Und da scheint das Stiftungsgeld wirklich sehr, sehr gut angelegt worden zu sein. Im Laufe der Jahre sind diese Fördersummen immer weiter gestiegen. In diesem Jahr sind es insgesamt 4,3 Millionen.
Wow.
Und das kann man wirklich gar nicht hoch genug bewerten. Die neue Musik sähe anders aus, wenn es nicht diese Förderung von der Ernst von Siemens Musikstiftung gäbe.
Und den Hauptpreis bekommt in diesem Jahr, wie gesagt, der 84 Jahre alte Katalane Jordi Savall. Rainer Pöllmann, besten Dank. Schon bei den Filmfestspielen in Venedig hat dieser Film für Kontroversen gesorgt. Die Stimme von Hind Rajab. Es geht um die wahre Geschichte eines 5-jährigen Mädchens aus dem Gazastreifen. Sie ist Anfang 2024 während eines Militärangriffs der israelischen Armee ums Leben gekommen. Und kurz zuvor hatte sie eingeschlossen in einem Auto noch mit Notrufmitarbeitern der Hilfsorganisation palästinensischer Roter Halbmond telefoniert. Diese Originalgespräche wurden aufgezeichnet und werden im Film verwendet. Morgen startet Die Stimme von Hind Rajab in unseren Kinos, einer der Filme der Woche, die Anke Lewicke jetzt uns vorstellt. Hallo Anke.
Hallo Britta.
Die Stimme von Hind Rajab wurde nach der Weltpremiere in Venedig mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet. Wir haben darüber berichtet, dass dieser Film extrem heftig aufgenommen und kontrovers diskutiert wurde. Für die einen ist er ein kompromisslos erschütterndes Werk. Andere stören sich an der hybriden Umsetzung der tunesischen Regisseurin Kauter Ben-Hanya. Ihr Vorgehen sei ethisch fragwürdig. Also Der Wucht des Films kann man sich vermutlich gar nicht entziehen, aber für viele bleibt da ein Unbehagen. Zu Recht?
Ja, also als ich den Film gesehen habe, habe ich so gespürt, wie ich innerlich mehr und mehr entkaltet bin, mich wie so in einer emotionalen Schraubzwinge gefühlt habe. Und natürlich hat mich die echte Stimme des Mädchens mitgenommen, ihre Angst, Panik, Verzweiflung. Sie saß da ja mehrere Stunden, das hast du schon gesagt, im Auto, hatte neben sich ihre schon toten, angeschossenen Onkel, Tanten, war verzweifelt und alles. Und im Hintergrund hören wir bei den Telefonaten auch immer die Schüsse. Und diese Aufzeichnungen umfassen ja 70 Minuten. Und die sind damals auch viral gegangen. Und die Regisseurin Ben Hania hat jetzt diese Notfallzentrale nachbauen lassen und lässt eben diese Gespräche zwischen den Mitarbeitern der palästinensischen Hilfsorganisation und dem Mädchen, lässt sie nachinszenieren. Also wie sie sie versuchen zu beruhigen, ihr immer wieder Hoffnung machen. Gleichzeitig bekommen wir natürlich die Verzweiflung mit, weil nichts passiert. Also sie warten die ganze Zeit auf grünes Licht vom israelischen Militär. Also die Kamera bleibt die ganze Zeit in diesem Raum. Wir sehen keine Gewalt, wir hören sie nur. Aber durch diese hybride Form wird das Drama für mich noch mehr dramatisiert. Und dann gibt es so eine Handkamera, wie man sie so aus dem Spielfilmdrama kennt, die das alles noch mal mehr so hochkocht. Die Schauspieler, Schauspielerinnen agieren über, ich würde vom Overacting sprechen. Und dieses wahre Schicksal, dieses entsetzlichen Vorfalls braucht eigentlich keine aufgeladene Fiktionalisierung mehr.
Was hätte der Film denn anders machen können? Also das Publikum scheint er ja zu erreichen, hat auf sehr vielen Festivals die Publikumspreise gewonnen. Auch für einen Oscar ist er nominiert als bester internationaler Film.
Ja, vielleicht, weil er ja auch auf diese gängigen konventionellen Muster zurückgreift, die wir ja auch alle kennen. Und diese Regisseurin, deshalb war ich auch sehr gespannt, Ben Hania, die hatte ja zuvor den Film gemacht, Olfas Töchter, der auch für den Oscar im letzten Jahr nominiert war. Und da ging es um die Tunesierin Olfa, die 4 Töchter hat. 2 von denen, die älteren, haben sich dem IS in Libyen angeschlossen. Und die lässt sie von Darstellerinnen, von professionellen Schauspielerinnen verkörpern. Und die treffen dann noch auf die beiden jüngeren Schwestern. Also das war eine extreme Familienaufstellung, die die Frage gestellt hat, warum radikalisieren sich so junge Frauen? Und vielleicht hätte man hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hilfsorganisation auch mit Interviews mit einbeziehen sollen, damit sie noch mal erzählen können, wie sie das erlebt haben. Weil diese Unmacht kann man nicht darstellen. Und dann stattdessen sehen wir, wie man es eben aus einem Genre-Krimi kennt, diese Karte vom Gazastreifen. Wir wissen, wo die Kleine ist und dann ist da dieser rote Punkt. Dann hat das Ganze noch diese gängige 3-Akter-Struktur. Und wenn man sich so einem Schicksal annimmt, dann braucht es vielleicht wirklich, muss sich das Kino neu erfinden, damit es nicht irgendwie banalisiert wird, damit man sich eben ja neu zu diesen ganzen Ereignissen stellen kann, ohne einfach die ganze Zeit mitzugehen und sagen, das ist schrecklich. Da braucht es noch eine andere Ebene.
Die Stimme von Hind Rajab ab morgen in den deutschen Kinos. Und wir machen jetzt einen harten Schnitt, reden über einen ganz anderen Film. Neu, die französische Komödie, die progressiven Nostalgiker. Was verbirgt sich denn hinter diesem Titel?
Naja, also zu Beginn muss ich sagen, habe ich mich erstmal gefragt, in was für ein bonbonfarbenes, spießiges Universum ich hier gelandet bin. Also der Film beginnt in den 1950er Jahren mit der dazugehörigen Rollenaufteilung. Die Frau hinterm Herd, der Mann hinterm Steuer. So geht das Ganze los. Politisch ist man auch ziemlich konservativ drauf. So sagt der Familienvater Michel. Warum müssen wir denn Fremdsprachen lernen? Wir sind doch eine große Kolonialmacht. Und dann gewinnt Hélène, die Frau, eine Waschmaschine und ist ganz froh, dass sie für die Kinder und sich nicht mehr alles waschen muss. Und er will aber die Waschmaschine gegen einen Fernsehapparat eintauschen, um Fußball zu gucken. Es kommt dann zu einem Stromschlag. Die beiden werden morgens wieder wach. Er schreit wie jeden Morgen Kaffee und da geht ein Kaffeeautomat an und da kommt toller Kaffee raus. Die beiden sind total irritiert. Und was ist das runde Ding da unten auf dem Boden? Und mehr stellen sie eben fest, dass sie in unserer Gegenwart gelandet sind und sie wollen wieder in die 50er Jahre zurück. Aber im Verlauf der Handlung stellen sie eben fest, dass sie doch auch ganz schön spießig konservativ waren. Daher der Titel Progressive Nostalgiker.
Okay, hört sich aber doch nach ziemlich vorhersehbar. schon Gags an. Nach einer eher seichten Komödie kann mir schon vorstellen, wie die dann vor dem ersten Handy staunen.
Ja, Britta, da hast du natürlich recht. Diese Szene fehlt nicht. Und Hélène freut sich dann über die schöne Melodie, die da aus dem Kasten kommt. Und wenn er dann das erste Mal den großen Fernseher anmacht, rennt er weg, weil er da die Zombies sieht in fast Lebensgröße. Aber es geht jetzt gar nicht so nur um die technologischen Herausforderungen, sondern ja auch um eine ganz neue Gesellschaft. Also ihre Tochter will auf einmal eine andere Frau heiraten. Die Verhältnisse sind anders. Er ist der patente, aber auch depressive Hausmann, während sie jetzt die Direktorin der Kreditbank ist, wo er früher gearbeitet hat und sich freut.
Eine Kreditkarte, die steckt man in einen Schlitz und schon erscheint das Geld.
Wir haben keinen Kredit.
Stell dir vor, ich kann kaufen, was ich will, ganz allein. Ich habe ein kleines Bankkonto nur für mich.
Ja, also ich würde mal sagen, dieser Film ist einfach charmant. Also er ist jetzt nicht revolutionär, er verändert nicht die Welt, aber er mag seine Helden und Heldinnen und führt sie nicht vor. Und wie die beiden das eben spielen, Elsa Silberstein und Didier Bourdon, die schmeißen sich so richtig so in diese Rolle hinein mit Haut und Haaren, mit ihrem ganzen Körper. Und es ist einfach schön, ihnen dabei zuzusehen, wie sie so ja geheime Sehnsüchte und Talente entdecken und die auch ausleben.
Die progressiven Nostalgiker und die Stimme von Hind Rajab. Zwei sehr unterschiedliche Filme, die morgen in die Kinos kommen. Vorgestellt von Anke Lewicke. Danke.
Tschüss.
Jetzt schauen wir nach Australien. Die gesellschaftliche Debatte um Antisemitismus und Islamfeindlichkeit, die hatte sich nach dem islamistischen Terroranschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach ja gerade etwas beruhigt wieder. Aber jetzt ist sie nun doch wieder voll entflammt. Australiens führendes Literaturfestival in Adelaide, die Writers' Week, wurde abgesagt. Ausgelöst durch die Ein- bzw. Ausladung einer australisch-palästinensischen Autorin. Die Hintergründe beleuchtet Florian Barth.
Good evening. Australia's largest free literary festival has been.
Es war die Top-Nachricht in den TV-Programmen Australiens. Die beliebte Writers' Week in Adelaide abgesagt. Auch Randa Abdel Fattah war eingeladen. Die australische Schriftstellerin mit palästinensischen Wurzeln engagiert sich für die Rechte der Palästinenser, forscht und schreibt vor allem über das Leben von Muslimen in Australien. Und sie provozierte mit umstrittenen Aussagen auf Social-Media-Plattformen wie »Möge 2025 das Ende Israels sein«. Die Writers Week ist Teil des Adelaide Festivals, einer großen Kulturveranstaltung mit Theateraufführungen und Konzerten. Die Gesamtleitung des Festivals lud die Autorin wieder aus. Begründung, es wäre kulturell nicht sensibel, sie in diesen Zeiten so kurz nach Bondi im Programm zu haben. Abdel Fattah reagiert fassungslos. Sie fühlt sich diskriminiert und eingeschränkt in ihrer Meinungsfreiheit. Ihre Ausladung sei ein Zeichen von institutionellem Rassismus in Australien gegenüber Palästinensern. In einem Interview mit der australischen Medienplattform Ette Media sagte sie,
Sie sollten sich empören über das, wogegen wir kämpfen, nicht über die Art, wie ich mich ausdrücke. Egal, was wir hier als Palästinenser durchmachen, ich verliere das große Ganze nicht aus den Augen und ich bin Teil einer größeren Bewegung. Und ehrlich gesagt, spricht das doch für unsere Stärke, wenn sie uns auf diese Weise angreifen. Das muss ich mir immer klar machen.
Mehr als 100 andere Eingeladene sagten aus Solidarität mit Abdel Fattah ihre Teilnahme ab, darunter die frühere neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Oder Jennifer Mills, eine Schriftstellerin, die sich im australischen Sender Nine News so äußerte.
Es ist absolut ernüchternd und ich bin wütend, dass mich das Adelaide Festival Board in diese Lage gebracht hat. Dies ist auch eine Frage der Meinungsfreiheit und Schriftsteller müssen sich wehren und zeigen, dass das nicht akzeptabel ist.
Die Entscheidung zur Ausladung Abdel Fattahs traf die Festivalleitung in Adelaide übrigens über den Kopf der für die Writers Week verantwortlichen Direktorin hinweg. Daraufhin trat Luisa Adler, die Organisatorin für die Literaturwoche, ebenfalls zurück. Sie hätte die Schriftstellerin gerne im Programm gehabt.
Sie wurde nicht wegen ihres Social-Media-Feeds eingeladen. Sie wurde gebeten, über einen Roman zu sprechen, den sie geschrieben hat. Einen Roman, der drängende aktuelle Themen behandelt. Und ich fand, dass er ein Gespräch wert ist. Dies ist ein Moment der Zensur. Dies ist ein Moment, in dem Meinungsfreiheit zählt. Und genau die steht hier auf dem Spiel.
Die Debatte um Antisemitismus in Australien wurde nach dem islamistischen Attentat auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach wieder erbitterter geführt. Jüdische Gemeinden fühlen sich vom Staat nicht ausreichend geschützt. Gleichzeitig berichten muslimische Gemeinden nach dem Terroranschlag von wachsenden Anfeindungen. Wie man in Australiens Gesellschaft miteinander und übereinander reden darf, das soll jetzt auch politisch geregelt werden. Premierminister Anthony Albanese hat ein umfassendes Gesetzespaket zu Hate Speech vorgestellt. Es soll Hassrede kriminalisieren und hetzerische Inhalte stärker bestrafen. Zurück nach Adelaide und der Writers' Week. Die wurde nach dem Streit komplett abgesagt. Die Leitung des übergeordneten Festivals ist größtenteils zurückgetreten. Das neu eingesetzte Organisationskomitee versucht, den Image-Schaden zu begrenzen. Die neue Vorsitzende, Judy Potter, entschuldigt sich bei der ausgeladenen Schriftstellerin.
Wir entschuldigen uns vorbehaltlos für den Schaden, den ihr das Adelaide Festival zugefügt hat. Wir haben die Entscheidung rückgängig gemacht und laden Dr. Abdel Fattah erneut dazu ein, bei der nächsten Adelaide Writers Week im Jahr 2027 zu sprechen.
Sie zeigt sich versöhnungsbereit und hat ihre Teilnahme für 2027 in Aussicht gestellt.
Ich nehme diese Entschuldigung als Bestätigung der Solidarität und Mobilisierung gegen Zensur an. Ich nehme diese vorbehaltlose Entschuldigung als Anerkennung des Schadens an, der unseren Gemeinschaften zugefügt wurde.
Wie führt man respektvoll kontroverse Debatten? Wie geht man vertrauensvoll mit unterschiedlichen Positionen um? Mit solchen Fragen wollen sich die Organisatoren der Literaturwoche in Zukunft gründlicher beschäftigen. Bis zur nächsten Writers' Week in Adelaide haben sie dafür nun auch mehr als ein Jahr Zeit.
Florian Barth über die Absage der Writers' Week im australischen Adelaide. 50 Jahre nach dem frühen Unfalltod des Dichters Rolf-Dieter Brinkmann übernimmt das Deutsche Literaturarchiv in Marbach jetzt seinen Nachlass. Brinkmann, der erste Popliterat Deutschlands. Er hatte seine Sprache an den amerikanischen Beat-Poeten geschult und gefunden. Als Übersetzer hatte er Autoren wie Allen Ginsberg und Jack Kerouac ins Deutsche übertragen. Er hat auch fürs Radio gearbeitet und seiner Impulsivität mit dem Mikro in der Hand freien Lauf gelassen. Es war wie eine Live-Performance auf Kölner Straßen.
Ein gelbschmutziger Himmel, ein gelber schmutziger Himmel, ein verdammter Scheißdreck von Himmel, ein mieser gelber schmutziger Kölner, verfluchter elender Kackhimmel, ein riesiger Scheißdreck von Himmel jetzt in diesem Augenblick, ein Scheißdreck, überall ein Scheißdreck.
Das war einer der provozierenden Sounds von Rolf-Dieter Brinkmann. Sein Nachlass geht jetzt also an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Ulrich von Bülow hat den Nachlass zuvor gesichtet und ich vermute auch lange darum geworben. Er leitet die Handschriftenabteilung im Deutschen Literaturarchiv. Guten Abend, Herr von Bülow.
Ja, guten Abend, Frau Bürger.
Kann man eigentlich an der Handschrift von Rolf-Dieter Brinkmann ablesen, was für ein Mensch er war?
Nein, ich glaube eigentlich nicht sehr daran, dass man an der Handschrift einen Charakter erkennen kann.
Das ist aber eine knappe Antwort. Ich hätte gedacht, Sie sagen jetzt, ja klar, exzessiv, zornig, schwierig, zerrissen, so wird sein Charakter beschrieben, da würde man auch irgendwas auf dem Papier von sehen.
Naja, jetzt wo Sie es sagen, würde ich jetzt doch etwas finden, und zwar gerade, weil Sie jetzt vermuten, dass eine Schrift eruptiv ist. Mhm. Das würde ja vielleicht auch passen zu dem Hörbeispiel, was Sie vorhin gebracht haben. Da muss man ja sagen, nein, das kann man nicht erkennen und vielleicht sogar im Gegenteil. Also wenn man so Manuskripte von ihm anguckt, dann sieht man, dass er doch ein sehr konzentrierter und wohl auch fleißiger Arbeiter war, der durchaus sehr sauber und gleichmäßig geschrieben hat. Das ist vielleicht dann doch irgendwie eine Überraschung, ja, wenn man eben etwas Zerrissenes erwartet hat.
Rolf-Dieter Brinkmanns Gedichtband Westwärts 1 und 2 ist in seinem Todesjahr erschienen, 1975, gilt als Klassiker der Nachkriegszeit. Warum?
Ja, also es ist nicht nur dieser Gedichtband, das ist vielleicht sozusagen noch eine Steigerung der früheren Gedichtbände. Es begann ja sehr früh schon mit einem Gedichtband, ihr nennt es Sprache, 1962. Und schon damals hat er eigentlich einen ganz neuen Ton in die deutsche Lyrik gebracht. Er hat nämlich Worte und Gegenstände, Stillagen, auch Versmaße in die deutsche Lyrik gebracht, die es bisher so noch nicht gegeben hat.
Brinkmann ist 1975 in London von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden, wohl wegen des ungewohnten Linksverkehrs. Danach hatte er, kann man schon sagen, lange Kultstatus. Was war jetzt der Grund dafür? Also die dramatischen Todesumstände, sein wohl ziemlich exzessives Leben oder eben die rebellische, damals innovative Art seines Schreibens?
Ja, ich würde schon sagen, das ist die Art des Schreibens. Alles andere, was Sie genannt haben, das kommt vielleicht dazu und verstärkt das vielleicht noch. Aber ein Autor, der uns als Leser nichts zu sagen hat, das würde ihn auch nicht retten, wenn er früh verstirbt.
Was hat er uns zu sagen?
Er hat uns zu sagen, dass es möglich ist, in der Lyrik ein Gedicht zu schreiben, beispielsweise über eine Orangensaftmaschine. Dass ein Gegenstand, ein alltäglicher Gegenstand wie ein benutztes und zerknülltes Tempotaschentuch ein poetischer Gegenstand werden kann. Dass Worte, die wir unseren Kindern verbieten, wir haben solche vorhin gehört in dem Hörbeispiel, dass solche Worte in Gedichten an der richtigen Stelle eingesetzt durchaus einen poetischen Reiz haben. Und das sind lauter Entdeckungen, die Brinkmann gemacht hat in der Sprache und damit auch in der Wirklichkeit, die etwas so Neues waren für viele deutsche Schriftsteller, die es doch gewohnt waren, dass man die Natur besingt oder hymnisch die Liebe feiert. Dass es eben sowas Neues war, dass man Brinkmann zum Teil wie ein Befreier gelesen hat und viele jüngere Schriftsteller sich sehr auf ihn beziehen und ihn als eine Art Vorbild betrachten.
Der Kult um Rolf-Dieter Brinkmann hat aber aus heutiger Sicht doch auch Kratzer bekommen. Also er hatte ein ziemlich antiquiertes Frauenbild. Manche nennen ihn einen misogynen Autor. Deshalb die Frage, Herr von Bülow, wie ist sein Werk gealtert, sage ich jetzt mal. Also was damals vielleicht schockierte oder radikal wirkte, tut es heute ja vermutlich nicht mehr.
Ja, einerseits würde ich sagen, das stimmt. Aber andererseits, dieses Werk hat den Status eines Klassikers bekommen. Also es gibt ja auch andere klassische Autoren, die in ihrer Zeit innovativ waren, die eine neue Bewegung in Gang gesetzt haben und später von vielen nachgeahmt oder sagen wir weiterentwickelt worden sind. Aber trotzdem, weil sie Klassiker sind, hat man bei der Lektüre immer wieder doch das Gefühl, dass man hier etwas Neuem beiwohnt, was eben damals neu war, aber was so originell ist, dass es auch die Nachahmer später nicht erreicht haben. Insofern würde ich nicht sagen, dass es veraltet ist. Sie sagen jetzt mit Recht, das ist uns auch aufgefallen, als wir jetzt die Materialien gesehen haben. Es sind ja viele Ausschnitte aus Illustrierten dabei und so weiter. Er ist seiner Zeit verhaftet in Bezug auf das Frauenbild vielleicht. Es gibt auch ein Gedichtband, der heißt Ohne Neger. Das war 1966 nicht anstößig. Misogyn würde ich ihn auf keinen Fall bezeichnen. Aber es ist schon eine andere Art der Sensibilität, würde ich sagen. Und man muss eben auch berücksichtigen, dass er generell eher einen kritischen, auch kunstvoll kritischen Blick auf die Wirklichkeit hatte. Ebenso abfällig hat er sich gegen Männer geäußert. Er hat die ganze Stadt Rom mit ihrer großen Tradition verachtet und in langen Tiraden geradezu beschimpft. Also das war auch ein bisschen ein Stilmittel. Ich will es damit nicht entschuldigen. Mhm. Ich sehe auch, dass darüber diskutiert werden soll und muss. Aber ich würde auch nicht sagen, dass man ihn darauf reduzieren kann.
Im vergangenen Jahr wurde an Brinkmanns 85. Geburtstag und seinen 50. Todestag erinnert. Michael Töteberg hat die erste Brinkmann-Biografie vorgelegt und den Gedichtband Westwärts 1 und 2 neu herausgegeben. Auch er hatte den Nachlass gesichtet und bisher nie ausgewertete Werke und Briefe verarbeitet. Worin besteht jetzt für Marbach der Wert dieses Nachlasses?
Naja, wie immer bei solchen Nachlässen geht es einmal darum, eine Grundlage zu schaffen für alle möglichen Editionen. Also auch wenn wir jetzt Gedichte finden, die bereits veröffentlicht sind, sind doch die Manuskripte wertvoll, weil sie zum Teil Varianten enthalten. Man kann die Streichungen untersuchen, die Brinkmann da vorgenommen hat. Außerdem gibt es eben neue Gedichte. Also Töteberg hat für die Neuausgabe von Westwärts 1 und 2 jetzt noch einmal neue Gedichte gefunden. Es gibt aber auch noch mehr Gedichte, die vielleicht Brinkmann aussortiert hätte, die Herausgeber nach ihm nicht aufnehmen wollten, aber die natürlich trotzdem aussagekräftig sind und wichtige Quellen sind für die Forschung. Mhm. Es gibt aber in dem Nachlass auch komplett unbekannte Dinge, die natürlich besonders interessant sind. Da gibt es einmal neue Dinge zum Verhältnis zwischen Rolf-Dieter Brinkmann und der amerikanischen Untergrundliteratur. Er ist ja zu seiner Art des Gedichteschreibens gekommen durch den Kontakt und die Rezeption amerikanischer Lyriker. Und da gibt es jetzt zum Beispiel Teile aus seiner Bibliothek, beispielsweise ein Band der berühmten Lunch Poems von Frank O'Hara. In dem Exemplar hat damals Brinkmann schon begonnen zu übersetzen.
Also das war auch für Sie eine Überraschung?
Ja, das war auf jeden Fall eine Überraschung, weil auch die Art, wie er übersetzt hat, die ihr auch durchaus originell ist. Lyrik war für ihn nichts Feierliches, nicht etwas, vor dem man sozusagen in die Knie geht und anbetungsvoll sich verneigt, sondern ein wirklicher Gebrauchsgegenstand. Und was uns auch sehr überrascht hat, das ist die Tatsache, dass Rolf-Dieter Brinkmann sehr anhaltend versucht hat, einen zweiten Roman zu schreiben. Er hat ja seinen ersten Roman, Keiner weiß mehr, 1968 veröffentlicht und hat wohl bald danach versucht, einen zweiten Roman zu schreiben. Dazu gibt es jetzt ganz unbekannte, unveröffentlichte Notizen, Notizbücher, viele Entwürfe, die nie zu Ende gebracht wurden, aber eben sicherlich wertvolle Quellen sind. Er hat ja dann, anstatt diesen Roman zu schreiben, könnte man fast sagen, begonnen, so kollagierte Materialhefte anzulegen. Das berühmteste ist das 1972 bei seinem Aufenthalt in der Villa Massimo in Rom entstandene Buch Rom Blicke, in der er Briefe mit Zeitungsausschnitten, Stadtplänen und allen möglichen Bildern, die ihm so über den Weg liefen, kombiniert und kollagiert hat. Und es gibt nun, das war die zweite große Überraschung, ein ähnliches Konvolut mit Materialien aus seiner Zeit in Amerika. Er war Writer in Residence in Texas, in Austin, und hat auch dort wieder ganz viele Briefe an seine Frau geschrieben, Fotos geschossen, alle möglichen Dinge aus den Gaststätten, aus den Wandzeitungen entnommen, um es womöglich zu einem neuen Projekt in der Art von Romblicke zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch in nicht allzu ferner Zukunft einmal veröffentlicht werden.
Warum ist es dem Marbacher Literaturarchiv eigentlich erst jetzt gelungen, 50 Jahre nach Rolf-Dieter Brinkmanns Tod, den Nachlass zu bekommen? Seit wann waren Sie da dran?
Oh, das ist schon wirklich sehr, sehr lange. Also mindestens 30 Jahre versuchen wir, Marlene Brinkmann, die Frau von Rolf-Dieter Brinkmann, zu überzeugen, dass sie die Sachen hierher gibt. Jetzt ist es uns gelungen. Es gibt halt keine gesetzliche Bestimmung, die Erben von literarischen Nachlässen dazu zwingen könnte, die Sachen der Öffentlichkeit zu übergeben. So ist es eben.
Der Nachlass des früh verstorbenen Nachkriegsdichters Rolf-Dieter Brinkmann geht ans Deutsche Literaturarchiv Marbach. Dafür zuständig ist Ulrich von Bülow. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr von Bülow.
Ja, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen.
Fast 25 Jahre war die Deutsche Kinemathek mit dem Film- und Fernsehmuseum in Berlin eine feste Adresse am Potsdamer Platz. Dann wurde der Mietvertrag im Sony Center nicht mehr verlängert, das Gebäude umgebaut. Und jetzt schlägt die Deutsche Kinemathek ein neues Kapitel auf. Künftig ist sie im E-Werk in Berlin-Mitte zu Hause, einem Industriedenkmal mit Clubgeschichte, Stahlträgern und sehr viel Raum nach oben. Kein klassisches Museum, keine Dauerausstellung, sondern eine multimediale Installation namens Screentime. Unsere Filmredakteurin Susanne Burg war schon vor der morgigen Eröffnung vor Ort.
Wo früher Generatoren brummten und später Bässe wummerten, schweben heute zu sphärischen Klängen Filmbilder durch den Raum. Die historische Maschinenhalle des Berliner E-Werks. 8 Meter hoch, Stahlträger unter dem Dach, halbtransparente Stoffe hängen im Raum. Darauf flimmern Bilder, Gesichter, Filmszenen, Werkfotos. Die Deutsche Kinemathek ist als Zwischenlösung für die nächsten 9 Jahre hierher gezogen.
Es ist tatsächlich ein Provisorium mit allen auch Herausforderungen. Wir haben hier nur etwa ein Fünftel der Ausstellungsfläche im Vergleich zu unserem Standort am Potsdamer Platz. Wir haben hier keinen Platz für eine Dauerausstellung, was natürlich für unseren auch Bildung- und Vermittlungsauftrag im Filmbereich schon echt ein Verlust ist. Aber gleichzeitig bin ich ein sehr positiver Mensch und denke dann auch, man kann mit kreativen Mitteln wirklich das Beste rausholen. Und dieser Raum ist wirklich fantastisch und man kann hier echt experimentieren, gucken, wie machen wir das überhaupt? Film ausstellen, Bewegtbild ausstellen.
Das sagt die künstlerische Direktorin der Deutschen Kinemathek, Helene Gerritsen. Die Halle misst rund 600 Quadratmeter. Nicht viel, und doch wirkt der Raum groß, offen, atmend. Das liegt an der Szenografie, die bewusst nicht verdichtet, sondern vertikal arbeitet. Detlef Weitz hat den Raum mit seinem Team gestaltet.
Wir wollten unbedingt diesen Raum erlebbar lassen und ihn nicht zubauen. Und das war eine ganz große Aufgabe, weil 600 Quadratmeter sind nicht viel. Das Volumen dafür ist enorm. Und deswegen haben wir uns ganz stark in die Höhe gearbeitet, haben einfach die Projektionsflächen, Vorhänge, alle möglichen raumwirksamen Elemente in die Vertikale akzentuiert und haben ganz unterschiedliche flexible Nutzungselemente entworfen, die alle beweglich sind, also ein sehr lebendiges Studio.
Ein lebendiges Studio, das trifft es gut, denn was hier eröffnet, ist weniger ein Museum als ein Labor für die Frage, wie man Film und Fernsehen heute zeigen kann. Screen Time nennt sich die jetzige Eröffnungsinstallation. Auf Gazestoffen laufen Filmszenen aus über 130 Jahren Filmgeschichte. Von den frühen Aufnahmen der Skladanowskis bis zu Lola Rent, von Fritz Lang bis Fatih Akin. Dazu Werkfotos von den Dreharbeiten. Das fertige Bild trifft auf den Moment seiner Entstehung.
Jetzt sind wir gerade bei 2004 und Fatih Akin ist gegen die Wand. Können Sie beschreiben, was wir gerade gesehen oder was wir gerade sehen?
Ja, wir haben gerade den Anfang der Hochzeitsszene gesehen, wo die beiden reingehen. Alle sind angespannt, weil es ist ja eine Scheinhochzeit. Ich glaube, wichtig hier in der Installation, hier geht es wirklich um das Sehen, wie ist diese konkrete Szene entstanden, wie wurde sie inszeniert. Man setzt sich hier wirklich mit den Bildern und mit der konkreten Szene auseinander.
Die Kinemathek setzt auf Bewegung. Man bleibt stehen, geht weiter. In der Mitte des Raums eine große Sitzlandschaft. Linksprojektion, Rechtsprojektion. Ein Sehen im Vorübergehen, aber auch im Verweilen. Ein zweiter Schwerpunkt, die Sammlungswand. Vitrinen mit Kostümen, Kameras, Technik, Briefen. Ein Brief von David Bowie an Marlene Dietrich. Originalkostüme aus den 1920er Jahren. 3 große Vorlassarchive werden exemplarisch gezeigt. Ulrike Ottinger, Christian Petzold, Fatih Akin.
Ich habe ja gerade erwähnt, wir haben keine Dauerausstellung mehr, aber trotzdem war es jetzt bei der Erstbespielung sehr wichtig, dass wir alle unsere Bestände repräsentieren.
Dieser Erstbespielung werden weitere Installationen folgen. Und auch das Fernsehen bekommt seinen eigenen Raum. Kleine, bewegliche Sichtungsinseln, fast wie Rückzugsorte, mitten in der großen Halle. Deutsche Fernsehgeschichte ist hier zu sehen, von Spielshows bis zu ikonischen Live-Momenten. In einem kleinen, separaten Raum das Studiokino mit 34 Sitzplätzen. Hier werden Filme aus dem Archiv gezeigt, in allen Formaten und Längen. Wenn man Helene Gerritsen fragt, woran sie in 10 Jahren erkennen würde, dass dieses Experiment im E-Werk gelungen ist, dann geht es nicht nur um diesen Raum, sondern um eine größere Frage, die nach der Sichtbarkeit von Filmkultur in Berlin.
In 10 Jahren brauchen wir eine Dauerunterbringung für die Kinemathek, weil es kann eigentlich nicht sein, dass wir diese fantastischen Bestände haben und dass wir die in Marienfelde unterbringen in unserem Archiv und nirgendwo ausstellen können. Also ich glaube, Berlin braucht wirklich einen zentralen Ort für Filmkultur. Das wäre ein Erfolg.
Bis dahin ist das E-Werk ein Experimentierraum, ein Ort, an dem Filmgeschichte nicht abgeschlossen präsentiert wird, sondern in Bewegung bleibt.
Die deutsche Kinemathek wird also morgen Abend im Berliner E-Werk feierlich wiedereröffnet. Ab Freitag ist sie dann fürs Publikum geöffnet und bietet am Eröffnungswochenende bei freiem Eintritt ein umfangreiches Programm. Zum Fazit-Team gehört auch Tobias Wenzel, heute zuständig für den Pfad durch die gedruckten Feuilletons vom Donnerstag, dem 22. Januar.
Überall Hass in den Feuilletons vom Donnerstag. Vom aggressiven Hass des Schurken bis zum produktiven Hass des Künstlers. Die Werte, auf die sich all jene Staaten einigen konnten, die man den Westen nannte, werden vom US-Präsidenten verhöhnt, schreibt Alexander Mühlauer in der Süddeutschen über den empathielosen bis hassenden Donald Trump in Davos. Freiheit, Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit, dieser Dreiklang ist Geschichte. Trump sei nicht mehr der Anführer der westlichen Welt. Vor nicht allzu langer Zeit verfolgte Amerika sogenannte Schurkenstaaten, also Staaten, die als Bedrohung für den Weltfrieden galten, schreibt Mühlauer. Inzwischen müssen sich die einstmals verbündeten Europäer fragen, ob nicht im Weißen Haus ein Schurke herrscht. Eher zufällig schreibt Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen über Trump. Die Nachricht, dass die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz Ende des Jahres Wetten, dass moderieren, führt ihn zur These, im Fernsehen gebe es gerade den Trend, alte Formate wieder aufzuwärmen. Deshalb erwähnt Hahnfeld die Filmtrilogie Zurück in die Zukunft. Die sei ein Meisterwerk. Und sie ist erschütternd aktuell, schreibt Hahnfeld. Man denke nur an die Figur des Schurken Biff Tannen, in der Donald Trump in milderer Version zu erkennen ist. Cornelius Polmer hat Trump dagegen in der Literatur entdeckt. In dem 100 Jahre alten Roman Ums Herrgottswort des Autors und späteren NSDAP-Mitglieds Hans Watzlick wird doch wirklich ein gewisser Trump beschrieben und weitgehend akkurat auch dessen Selbstverleihung des FIFA-Friedenspreises, schreibt Polmer in der Zeit und zitiert aus dem Roman wie folgt. In jäher Tücke zuckte der Trump hin und riss ihm die Schaumünze samt der Schnur vom Hals. Wobei die angemessene Aussprache der Figur wohl Trump ist, aber dann geht der Witz natürlich verloren. Vom hassenden Donald Trump zum hassenden Georg Baselitz. Der Hauptgrund für ein Bild ist jemanden hassen, dagegen sein, sagt der Künstler im Gespräch mit Reinhard J. Brembeck von der Süddeutschen. Allerdings wirkt Baselitz im Interview so gar nicht hasserfüllt. Etwa wenn er am Ende sagt, wollen wir weitermachen? Von mir aus können wir noch ein paar Witze machen. Es war wirklich nett. Ich hatte eine gewisse Angst, aber es war vollkommen okay. Hass und finanzielles Interesse sind der Antrieb von Wegwerfagenten, liest man aus Niklas Marks Artikel für die Frankfurter Allgemeine heraus. Erst einmal gibt Mark allerdings den Feuilleton Kasper, wenn er fragt, sind Wegwerfagenten Einwegagenten oder kann man Wegwerfagenten recyceln? Gehören linksradikale und biodeutsche Wegwerfagenten in die Biotonne? Dann wird es ernster und deutlich, dass es sich bei Wegwerfagenten um geheimdienstlich gesteuerte Amateure handelt. Mark mutmaßt, der Anschlag auf das Stromnetz in Berlin könnte von einem Haufen linksradikaler Wegwerfagenten ausgeübt worden sein. Er erwähnt außerdem, dass das Bundeskriminalamt vor Anwerbeversuchen als Wegwerfagent warnt. Sogar ein eigenes, etwas seltsames Piktogramm gibt es auf der Website des BKA für den Wegwerfagenten, schreibt Niklas Mark weiter in der FAZ. Ein Mann schmeißt seinen Hut in den Mülleimer, wobei nicht klar ist, ob der Hut selbst den Wegwerfagenten darstellt oder hier gerade ein Einwegagent seinen Hut an den Nagel hängt.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.